Hola.
Welcome.
Ciao. Oder schlicht und einfach, ei gude. Du hörst das reinste Vergnügen, den Podcast rund um die Work-Child-Balance.
Hinter den Mikrofonen sitzen Daniel und Deborah Höhli. Gemeinsam kommen wir auf 67 Lebensjahre und dürften damit eigentlich in Rente gehen.
Stattdessen ist unser Alltag jedoch weiterhin kunterbunt und genau darüber sprechen wir. Über das alltägliche Familienchaos, Herausforderungen in der Selbstständigkeit und all die anderen Farbkleckse des Lebens.
Denn vielleicht gibt es das ja doch, dieses gelungene und erfüllte Leben, nach dem wir uns alle sehnen.
Und wer weiß, vielleicht ist es weniger perfekt, als wir denken. Finden wir es gemeinsam heraus.
Wir wünschen dir das reinste Vergnügen. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Das reinste Vergnügen. Voll cool, dass du wieder mit dabei bist oder erstmals mit dabei bist. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch geplant. Eine Folge, die uns wirklich sehr am Herzen liegt. Und deshalb haben wir uns auch wirklich die Zeit genommen, die es braucht, um dieses Thema gründlichst einmal durchzukauen.
Es ist etwas länger geworden, als wir geplant hatten. Sorry.
Etwas, ja. Bevor wir loslegen, ganz kurz nur ein Hinweis. Wir freuen uns immer riesig über Rückmeldungen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, über was wir mal sprechen sollen bei Das reinste Vergnügen, dann schreibt uns das bitte bei Telegram zum Beispiel, wenn ihr dort nach Das reinste Vergnügen, reinste mit H geschrieben, weil wir wohnen in Rheinbach, tolles Wortspiel, Das reinste Vergnügen suchen und uns dort einfach in den Kommentaren schreiben, worüber wir sonst noch so gerne reden sollen. Zum Beispiel waren wir die letzten 2 Wochen im Urlaub und deshalb gibt es diese Folge erst jetzt. Deshalb musstet ihr so ewig lange warten, um zu erfahren, haben die eigentlich ihren Sohn aus dem Kindergarten abgemeldet oder nicht? Ja, in dieser Folge werdet ihr es erfahren. Und wenn ihr zum Beispiel mal hören wollt, wie das ist, mit 2 Kindern an die Ostsee in den Urlaub zu fahren.
Für 2 Wochen in eine Wohnung, die keine Waschmaschine hat und mit einem Skoda Fabia.
Also einem kleinen Auto oder jetzt nicht allzu großen Auto, dann lasst uns das wissen. Schreibt uns, jo, das interessiert uns und dann kriegt ihr dazu eine definitiv kürzere Folge, was man so alles erleben kann, wenn man mit Kind und allem drum und dran in Urlaub fährt und das Auto voll gekotzt wird und. So, bevor es jetzt zu eklig wird, wir legen los und wünschen euch eine richtig gute und inspirierte Folge. Viel Spaß bei Das reinste Vergnügen. Wir wollen jetzt auch direkt loslegen mit der Folge, die wir schon letztes Mal angekündigt haben. Ja, wir haben ja schon so einen fiesen Cliffhanger quasi gemacht und euch da im Regen stehen lassen über die Frage, ob wir unseren Sohn vom Kindergarten abgemeldet haben oder nicht. Wir haben uns entschieden, ich mach's kurz und bündig, unseren Sohn abzumelden. Zack. Wir haben ihn bereits abgemeldet. Jetzt wisst ihr es, jetzt ist es raus. So. Und damit ihr auch unseren Gedankengang, unseren ganzen Prozess, der dahinter steckt, nachvollziehen könnt, nehmen wir uns jetzt die Zeit, um das auch wirklich mal detailliert zu tun. Weil das ist eine große Entscheidung, die trifft man nicht leichtfertig, die haben wir uns alles andere als leicht gemacht. Und die hat auch schon eine gewisse Historie, eine gewisse Vorlaufzeit bei uns. Und ich würde gerne in dieser Folge vor allem dir, Deborah, das Wort überlassen und dann einfach mal hier und da reinkrätschen. Es ist eigentlich egal, wer es sagt, aber ich glaube, dass du die Fähigkeit hast, die Dinge besser auf den Punkt zu bringen. Ja, ihr habt es ja schon gehört, hier Daniel, der labert wieder und das, von dem her, ich bin ruhig, grätsche aber gerne munter dazwischen. Also es wird kein Monolog werden, keine Angst. Los geht's.
Ja, also der Gedanke, unseren Sohn aus dem Kindergarten rauszunehmen und auch all die Fragen, die da dranhängen, die beschäftigen uns oder zumindest mich ja schon eigentlich das ganze vergangene Jahr, also Jahr 2019. Also seit er in den Kindergarten gekommen ist, habe ich immer wieder diese Frage bewegt und da hängen ganz viele Dinge dran, die mir dann ganz viel durch den Kopf gegangen sind. Und es ist nicht so, dass ich ein Kindergartengegner bin. Eigentlich habe ich erst das Ganze angefangen in Frage zu stellen, als wir dann im Kindergarten waren und das eben nicht so gut geklappt hat. Und im Nachhinein hätte ich mir aber schon gewünscht, dass ich den Standard, dass jedes Kind geht spätestens mit 3 in den Kindergarten, viel früher hinterfragt hätte. Also, dass ich mich leichter hätte lösen können von dem, was man halt so macht, was so der Standard ist und was auch gesellschaftlich als gut gilt. Einfach weil ich festgestellt habe, dass das für unser Kind und deswegen eben auch für uns als Familie nicht die beste Lösung war. Und das hat sich auch schon das ganze vergangene Jahr so abgezeichnet, aber wie wir ja auch in der letzten Folge schon haben anklingen lassen, war es halt die Corona-Zeit, also diese ganze Krisenzeit, wo wir quasi zu Hause gefesselt waren, die uns dann den Rahmen gegeben hat, den Unterschied zu sehen, uns gezwungen hat sozusagen zu erkennen, was nicht mehr nicht zu erkennen war. Wie war das eigentlich für dich? Wie würdest du diesen Unterschied beschreiben?
Ich würde gerne einmal kurz einhaken wollen und komme gleich drauf zurück. Also du hattest am Anfang jetzt von dir gesprochen. Ich würde mich da ja mit einschließen, ne?
Das hoffe ich, ja.
Ja, ja, absolut. Also auch um das eben unseren Hörern klar zu machen, das ist natürlich ein Prozess, den wir immer wieder gemeinsam auch bewegt haben. Das Interessante war nur, ich bin eigentlich von Natur aus jemand, der Dinge sehr gerne und sehr gründlich und manchmal auch sehr kritisch hinterfragt.
Hm.
Weil du ja sagtest, ich hätte mir gewünscht, ich hätte das irgendwie viel früher hinterfragt, ne, mit 3.
Mhm.
Und interessanterweise, ich weiß noch, wie wir damals überlegt hatten, ob es nicht zu früh ist oder nicht, uns einen Sohn in den Kindergarten zu stecken. Wir kommen auch gleich drauf, warum, was so die Rahmenbedingungen waren. Und ich war damals dafür. Und mit ein Grund war, weil ich mir auch erhofft hatte, dass es dir gut tut.
Ja.
In dem Moment habe ich überhaupt nicht hinterfragt, ob es unserem Sohn guttun könnte, beziehungsweise vielmehr gesagt, ich habe überhaupt nicht die Befürchtung gehabt, dass es ihm nicht guttun könnte.
Ja, genau.
Und habe eher dann darauf geschaut, zu sagen, Mensch, das ist doch für dich eine Entlastung und das finde ich gut. Das war so meine grundlegende Motivation, mit der ich wahrscheinlich länger, als ich das ansonsten hätte, nicht gesehen habe, was eigentlich uns, glaube ich, schon früher hätte klar sein können.
Genau, das wollte ich auch nochmal vorausschieben, dass es eben auch von unserer Seite kein böses, wir wollen das Kind abschieben war oder lass uns das Kind irgendwo unterbringen, damit wir mehr Zeit haben. Also natürlich spielt das auch eine Rolle, aber unsere Motivation war auch, dass wir gedacht haben, es würde unserem Sohn gut tun, auch deswegen, weil wir positive Erfahrungen mit dem Vorkindergarten gemacht hatten. Und das finde ich halt auch interessant. Wir haben ihn mit 2 Jahren schon in den Vorkindergarten geschickt. Das war 2-mal die Woche für ein paar Stunden. Und das hat super funktioniert. Es gab gar keine Probleme mit dem Abgeben und er hatte super viel Freude daran. Das hat ihn richtig irgendwie motiviert. Das war so sein Highlight der Woche. Und deswegen sind wir irgendwie davon ausgegangen, dass er auch ganz viel Spaß im Kindergarten haben würde.
Genau, und das war halt nicht der Fall. Und du hast mich gefragt, um eben auch auf die Frage zurückzukommen, Corona, in dieser Zeit ist unser Sohn total aufgeblüht. Und das war schon etwas, was mich in dem Kontrast überrascht hat. Damit hätte ich nicht gerechnet. Also er war viel ruhiger, viel ausgeglichener, viel fröhlicher und tatsächlich waren viele Dinge deutlich unkomplizierter.
Ja.
Ist das so ein bisschen auf den Punkt gebracht?
Ja, es war auf jeden Fall weniger Stress für uns alle. Also der Kindergarten, der ja eigentlich auch eine Entlastung sein sollte, war dann für uns am Ende zumindest eigentlich eher eine Belastung und das Wegfallen des Kindergartens war dann eine Entlastung.
Ja, das Ding ist aber für ihn auch.
Ja, ja,
und,
klar.
Und das ist,
wenn es
das
für ihn so ist, ist es für uns auch so. Also so empfinde ich das. Wenn mein Kind ständig gestresst und aggressiv ist, dann ist das für mich keine Entlastung.
Ja, absolut. Ich meine jetzt nur, ne, das war in dem Fall von meiner Seite aus gar nicht erstmal betrachtet, so wie geht's mir damit, sondern erstmal zu sehen, wie geht's ihm damit. Das ist natürlich dann eben auch auf uns abfärbt, klar. Aber das fand ich halt so verblüffend, diesen Kontrast zu sehen. Hätte ich tatsächlich in der Intensität, sage ich mal, nicht mitgerechnet.
Ja, genau. Von daher sind wir Corona dankbar, dass das da für uns klar wurde, was Sache ist und auch einfach eine gewisse Zeit für uns war, in der wir in Ruhe diese Entscheidung treffen und überlegen konnten. Weil am Anfang wäre ich vielleicht noch nicht so schnell so weit gewesen zu sagen, ja komm, dann lass uns ihn rausnehmen. Da musste ich schon nochmal irgendwie durch so einen gedanklichen Prozess gehen. Also ich spreche jetzt hier von mir, weil mich das einfach auch mehr betrifft als dich im Alltag.
Das stimmt.
Ja. Unsere Situation war im vergangenen Jahr schon auch speziell, also das lässt sich nicht einfach so auf andere Familien übertragen, auch an der ganze Eintritt in den Kindergarten, weil es einfach ein Lebensabschnitt war oder eine Lebensphase war, die für uns alle sehr intensiv war. Wir hatten unser viertes Familienmitglied bekommen und ein halbes Jahr später sind wir umgezogen und unser Sohn kam in den neuen Kindergarten. Dazu kam, dass wir als Eltern sehr wenig Schlaf bekommen haben und dass wir vier empfindsame Gemüter hier unter einem Dach vereinen. Und das alles bringt einen schon extrem an die Grenze und fordert doch extrem heraus. Ich glaube, am meisten hat uns der Umzug herausgefordert. Und vor allem, wir haben haushoch unterschätzt, wie sehr die ganze Situation unserem Sohn zusetzen würde, also der Umzug. Das war schon gefühlt, als ob seine ganze Welt einmal zusammenbricht und wackelt und er gar keine Sicherheiten mehr hat. Also alles, was er kannte und was für ihn wichtig war und was ihm gut getan hat, so an Sicherheiten, das war auf einmal weg. Und in diesem Ganzen kam dann halt noch dazu, dass er in den neuen Kindergarten kam und dass er auch mit Abstand der Kleinste in seiner Gruppe war. Ja, und deswegen haben wir uns auch schon, als wir die Nachricht bekamen, dass wir diesen Platz bekommen können, wenn wir wollten, gründlich Gedanken gemacht damals. Also es war nicht so ein Ja auf jeden Fall, sondern wir haben es halt echt mit der Motivation gemacht, dass es ihm hoffentlich gut tun würde, auch hier in einer neuen Umgebung anzukommen, Kinder kennenzulernen, eine Routine zu haben und dass ihm das Sicherheit geben würde. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass er sich da sehr schwer tut.
Genau, also vielleicht kann ich das mal vorausschicken. Ich glaube, die Entscheidung, die wir getroffen haben, würden wir weder sagen, dass das irgendwie für alle eine sinnvolle Entscheidung ist, das ist ja mal sowieso klar, noch, dass das zum Beispiel für unsere Tochter die beste Entscheidung darstellen könnte. Das heißt, das muss man ja immer individuell betrachten und in diesen Umständen, also zusammenfassend, er bekommt eine Schwester, kurz darauf wird er 3 Jahre alt, ist also, ich würde mal sagen, bei vollem Bewusstsein, wird rausgerissen aus seiner gewohnten Welt, weil dann der Umzug kam und dann sollen einen Monat später quasi nochmal ein völlig neues Kapitel beginnen, nämlich dieser Kindergarten, wo er eben mit Abstand der Jüngste war. Von dem her waren die ganzen Rahmenbedingungen nicht günstig und im Nachhinein fragt man sich dann so, ja, warum haben wir das dann doch so entschieden? Ne? Du hast es schon begründet. Wie gesagt, meine Motivation war, ich habe es ja überhaupt nicht in Frage gestellt, dass es ihm nicht gut tun könnte. Ich dachte, natürlich tut ihm das gut, ist doch cool. Gerade weil du auch gesagt hast, im Vorkindergarten fand er auch gut. Und meine Motivation war an der Stelle einfach, auch dich zu entlasten. Denn so ein Umzug ist nun mal echt ein Kraftakt. Und bis alle Kisten ausgepackt sind und alles eingerichtet ist und, puh.
Ja, genau. Und dann haben wir halt relativ schnell gemerkt an seinem Verhalten zu Hause, dass ihm dieser Eintritt in den Kindergarten nicht gut getan hat. Also das hieß konkret, dass er sehr, sehr aggressiv war, wenn er nach Hause kam, dass er auch irgendwie desinteressiert wirkte. Also er blieb natürlich bei seiner sehr großen Passion mit Fahrzeugen sich zu beschäftigen. Das ist nie veräppt, aber ansonsten war wenig Interesse für andere Dinge. Ich hatte das Gefühl, er entwickelt sich gar nicht mehr weiter und er hatte sehr viele körperliche Beschwerden in der Zeit. Also ich glaube nicht, dass man das alles auf den Kindergarten zurückführen kann, sondern dass es eben eine Kombination von den Faktoren war, die wir jetzt schon genannt haben. Aber ich fragte mich damals immer öfter, wozu wir das eigentlich machen. Also wenn es ihm sichtlich nicht gut geht dort, brauche ich dann noch Argumente, ihn rauszunehmen. Und ich hatte tatsächlich dann schon im April 2019 im Kindergarten ein Gespräch mit der Leiterin, wo ich ihr das alles mal geschildert hatte. Auch, dass der Start im Kindergarten selbst nicht so verlaufen ist, wie das für uns gut gewesen wäre. Und hatte ihr damals auch schon gesagt, dass ich mit dem Gedanken spiele, ihn rauszunehmen. Dann haben wir aber nochmal ein paar Veränderungen vorgenommen oder uns vorgenommen und wollten es einfach nochmal versuchen. Und dann war es dann so, dass es zeitweise auch ein bisschen besser wurde. Aber so richtig gerne ist er nie dorthin gegangen.
Also ich glaube, der springende Punkt hier ist der, es ist ja völlig normal, dass am Anfang es zum Beispiel schwer ist, ein Kind abzugeben im Kindergarten und dass es eben nicht so leicht funktioniert. Bei uns war das ja irgendwie das ganze Jahr über so.
Ja, eben, wir sprechen nicht von ein paar Wochen,
ja,
was ja völlig normal wäre, sondern tatsächlich bin ich das erste Mal, habe ich ihn das erste Mal wirklich alleine dort gelassen nach 2,5 Monaten. Und auch dann wurde es nicht, also es wurde nicht besser. Es war immer wieder durchwachsen und immer wieder mit viel Tränen beim Abschied verbunden und ja.
Ja, also ich habe es ja auch erlebt. Ich habe ihn ja auch immer mal wieder zum Kindergarten gebracht. Und das fand ich schon auch krass, weil es war jetzt nicht so ein, ja, der weint halt mal und dann lässt er sich kurz beruhigen oder so, sondern das war echt intensiv. Also wirklich, ne? Und das ist dann schon was, ja. Da muss man echt hart sein innerlich, glaube ich, um das zu ignorieren und zu sagen, du, ist mir doch egal, ich hau jetzt ab.
Ja, wobei das eben auch so ein Punkt ist, der mit reinspielt. Unser Sohn ist sehr sensibel und sehr gefühlsstark. Und wenn er sich halt ausdrückt, dann ist das intensiv, immer. Und das macht es ihm aber, glaube ich, auch, oder hat es ihm halt sehr, sehr schwer gemacht, in dieser Kindergartengruppe und dann noch als Jüngster klarzukommen, weil er eben sensibel ist und eben nicht so ein Haudegen oder so ein Raufbold ist und auch nicht kein wilder, typischer wilder Junge, sondern er musste dann halt dort auch relativ schnell lernen, sich durchzusetzen. Und das war, glaube ich, für ihn gar nicht so einfach als kleinster Junge in der Gruppe.
Ja, ich musste gerade dran denken, also für mich war es dann schwierig, wenn ich zum Beispiel gegangen bin und er dann geweint hat und es nicht so aussah, als ob er sich jetzt irgendwie beruhigen würde, war es schwierig abzuwägen, macht er das jetzt, weil er weiß, dass er dann kriegt, was er will, oder macht er das, weil es wirklich für ihn existenzielle Ängste sind und das dann irgendwie ihm wirklich schadet, auch wenn man ihm das Gefühl gibt, sorry, aber nö, du bleibst jetzt mal allein.
Ja, genau. Und das ist genau für mich auch einer der springenden Punkte gewesen, weil mir nämlich einige dann gesagt haben, ja, das ist nur ein Spiel und da muss er halt durch und er versucht dich halt auszutricksen und spielt mit dir und guckt, wie weit er gehen kann und so weiter. Und ja, sowieso ist er ja auch in der Trotzphase. Und wo ich dann auch hin und her gerissen war, ob das jetzt stimmt, aber wo ich mich irgendwann mir das wirklich reichlich überlegt habe und gedacht habe, als Mutter muss ich doch immer davon ausgehen, dass mein Kind mir diese Dinge nicht vorspielt, also zumindest nicht mit 3 Jahren. Als Mutter muss ich ihn doch ernst nehmen und muss doch ihm das auch zu verstehen geben, dass ich ihn sehe, dass ich sehe, was ihn bewegt und dass ich das ernst nehme. Da kann ich doch nicht einfach den Rücken kehren. Also das ist gegen jeglichen mütterlichen Instinkt. Ich finde, das sagt halt sehr viel auch über die Sicht auf das Kind oder überhaupt die Sicht auf Menschen aus, wenn man einem 3-Jährigen wiederholt vorwirft, er würde die Eltern manipulieren wollen. Ich habe mich einfach irgendwann entschieden, dass ich das so nicht unterschreiben kann, dass mir mein Instinkt was anderes sagt. Und es war für mich einfach irgendwann auch unerträglich, ihn immer wieder dagegen seinen Willen hinzubringen, denn er hat das ja nicht nur jetzt so emotional gezeigt, sondern er hat es mir auch ganz oft gesagt, dass er da nicht hin möchte. Also fast täglich sogar. Und es war für mich sehr, sehr schwer, da mich quasi drüber hinwegzusetzen und ihn trotzdem hinzuschleifen. Manchmal war es wirklich fast ein Schleifen. Und so zu tun, als hätte ich das nicht gehört oder ihn zu überzeugen und zu überreden, dass das doch alles gut ist und dass es ihm gut tut und ihm zu erklären, warum wir ihn dahin bringen. Und es gab ja auch Gründe, die er verstehen konnte. Aber das war für ihn überhaupt kein Grund, also das war für ihn überhaupt kein Gewinn sozusagen. Und im Nachhinein bereue ich sehr, dass ich nicht früher auch auf mein Bauchgefühl gehört habe und da einfach so oft drüber hinweggesetzt habe. Einfach weil ich das auch so gerne wollte, dass das klappt mit dem Kindergarten.
Ja, also ich hätte es mir, wie gesagt, auch für dich gewünscht, weil wenn das funktioniert, ist es ja schon eine Entlastung. Aber wenn du dann abends zum Beispiel jeden Abend ein Riesentheater hast und er dann manchmal unter Tränen fragt, muss ich morgen wieder in den Kindergarten? Und denke ich mir so, puh, also ein Kind sollte, glaube ich, nicht über Monate hinweg so einschlafen.
Ja, wenn er schon nicht schlafen gehen will, weil er Angst vor dem morgigen Tag hat.
Genau, und jetzt zum Beispiel macht er immer noch Theater. Es ist nicht so, dass jetzt alles cool wäre, aber es ist eher, weil er wirklich richtig Bock auf das Leben hat. Also ich glaube, er freut sich einfach an so vielen Dingen und hat überhaupt keine Lust, schlafen zu gehen, ja, genau. weil es so schön ist. Und gerade abends ist dann auch wirklich bei uns dieser Moment, wo er dann plötzlich so richtig schön runterkommt und sich richtig schön verweilt und also schön anzuschauen so. Aber natürlich ist dann irgendwann der Punkt gekommen, wo wir sagen müssen, du, jetzt gehst du schon zum 5. Mal oder so, jetzt wird es wirklich Zeit und dann geht das Ganze los. Aber es ist ein völlig anderes Motiv bei ihm, glaube ich, in der Stelle, warum er nicht mehr schlafen will.
Ja, auf jeden Fall. Also es war dann auch während der Corona-Zeit so, dass ich mehrmals mit ihm auch über das Thema gesprochen habe. Am Anfang habe ich ihn einfach immer mal wieder gefragt, ob er den Kindergarten vermisst oder seine Freunde dort, denn er hatte dort auch Freunde, das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Es war dann nicht so, dass er da niemanden gehabt hätte, mit dem er gespielt hat.
Wobei, wenn ich kurz einhaken darf, die engen Freunde sind tatsächlich erst dann im September dazugekommen, als quasi die neuen Dreijährigen oder Jünger nachkamen. Und das sind dann sozusagen eher seine Freunde geworden.
Ja, genau. Naja, und dann hat er halt immer wieder gesagt, dass er das nicht vermissen würde. Und dann haben wir auch da noch tiefergehend drüber gesprochen und es wurde einfach klar, er möchte da nicht hin. Er hat es auch so gesagt, ich will da nie wieder hin. Und dann habe ich ihn gefragt, warum er da nicht hin möchte. Und dann hat er das einfach ganz simpel erklärt und gesagt, ich mag es, zu Hause zu sein mit dir und mit meiner Schwester zu spielen. Ja, und dann wusste ich eigentlich schon, dass ich ihn da nicht mehr hinbringen kann. Also ich kann einfach nicht so eine Aussage ignorieren. Und dann haben wir uns nach all diesen Überlegungen entschieden, dass wir ihn abmelden möchten und haben das dann aber auch erstmal noch so eine Woche ruhen gelassen, bevor ich dann beim Kindergarten auch angerufen habe und bevor ich unserem Sohn das auch gesagt habe, so offiziell, dass wir das so machen werden. Und ich glaube, er hat sich sehr wertgeschätzt gefühlt und gesehen, dass wir ihn und das, was er sagt und was seine Wünsche sind, respektieren.
Ich würde noch gerne ergänzen, du hast gesagt, dass du es nicht mehr länger ignorieren konntest. Es gab ja auch für uns in dem Sinne jetzt keinen zwingenden Grund, das zu ignorieren. Also sprich, wir sind nicht beide gleichzeitig berufstätig zum Beispiel.
Mhm.
Und dadurch haben wir, manche nennen es Luxus, ich würde es einfach die Entscheidung unserer Werte, also ich glaube, wir haben in Folge 1 schon einiges dazu auch gesagt, nennen, dass wir uns in Anführungszeichen das leisten können oder leisten wollen und gleichzeitig eben auch auf anderes verzichten, ihn auch rausnehmen zu können.
Ja, genau. Es gibt eine Sache, die mich dann schon irgendwie auch traurig gemacht hat in dem Zusammenhang, wenn ich darüber dann so nachgedacht habe, dass das Kapitel Kindergarten jetzt für uns zumindest vorerst beendet ist. Und das war, dass ich mir einfach so sehr für ihn gewünscht hatte, dass seine erste Erfahrung oder ich nenne es jetzt mal Eintritt in das System, dass seine erste Erfahrung da draußen in der Welt ohne uns als Eltern neben sich eine gute wird. Und das war leider überhaupt nicht der Fall. Und das ist einfach etwas, was mich als Mutter sehr, sehr schmerzt, weil ich ihm das so sehr gewünscht hätte. Und gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass man die eigenen Kinder nicht vor allem Schweren bewahren kann und dass das auch gar nicht gut ist, weil Kinder lernen müssen, mit Herausforderungen und auch mit Enttäuschungen umzugehen, mit Dingen, die sie nicht schaffen oder die nicht so schön sind. Aber mein Bauchgefühl sagte mir, dass es nicht richtig ist, ihn dermaßen starken Herausforderungen weiterhin auszusetzen, wenn es, wie du sagst, nicht unbedingt sein muss. Nur wir sind also nicht dazu gezwungen. Wir haben uns aber auch entschieden, einen Rahmen zu setzen, in dem das eben möglich ist. Und ich hatte den Eindruck, dass es erstmal dran ist, ihm Sicherheit zu geben und sein Selbstwertgefühl zu stärken und damit eben auch sein Vertrauen in uns. Und ich glaube, in der Corona-Zeit konnte das wieder gestärkt werden. Zumindest hatte das so für mich den Anschein.
Ja, also vielleicht da noch kurz ergänzend. Wir haben uns ja genau über diesen Punkt mit System haben wir uns ja auch unterhalten. Und da war ich ja eher, glaube ich, derjenige, der schon auch gesagt hat, ich kann mich an meine Kindergartenzeit kaum erinnern. Ich habe aber ehrlicherweise nicht das Gefühl, dass mir das irgendwas gebracht hat. Und von dem her kommt das früh genug mit der Schule. Auch da stehe ich manchem zumindest sehr kritisch gegenüber. Und von dem her finde ich, ist das Argument, sein Kind möglichst früh systemkonform zu trimmen, sozusagen für mich definitiv kein Argument.
Das meinte ich damit auch überhaupt nicht. Es ging mir nicht darum, das Kind möglichst früh systemkonform zu trimmen. Nur wenn es dann eintritt in das System, wann auch immer dieser Zeitpunkt kommt, dann wünscht man sich doch als Mutter oder als Eltern, dass das eine gute Erfahrung für das Kind wäre und nicht eine traumatische.
Ich bin voll bei dir. Ich wollte es nur noch mal ein Stück weit auch klarstellen, dass es an der Stelle keine Missverständnisse gibt.
Ich bin auch kritisch dem System gegenüber. Also das sollte auch da nicht missverstanden werden. Nur wenn wir in diesem System leben, dann müssen wir irgendwann auch da eintreten. Und dann ist halt die Frage, wann ist dieser Zeitpunkt? Wann ist der richtige Zeitpunkt dafür? Muss das schon mit 3 Jahren sein? Kann es nicht auch später sein? Und wie macht man das so, dass es für das Kind handelbar ist?
Ja, absolut.
Also in diesem ganzen gedanklichen Prozess haben wir uns sehr viel mit der Frage beschäftigt, auch sind wir zu vorsichtig oder muten wir ihm zu viel zu? Und das war für uns irgendwie sehr, sehr schwer zu beantworten. Also es bedarf sehr, sehr viel Feingefühl, um diese Frage zu beantworten. Und es birgt ein gewisses Risiko, dass man sich halt irrt und dann umkehren muss.
Genau, also ich glaube, man kann sich das natürlich super leicht machen, zu sagen, ich stecke mein Kind in den Kindergarten, fertig. Und kann dann sagen, muss ich ja, weil ich muss ja arbeiten und Geld verdienen. Oder kann sagen, muss ich ja, denn mein Kind wird sonst ein soziales Ja, kann man alles sagen, aber also ich finde, das macht es ein Stück weit zu einfach. Also so einfach will ich es mir zumindest selber nicht machen. Und umgekehrt kann ich ja auch mein Kind rausnehmen und kann es mir dann auch wieder leicht machen und ein, zwei Argumente anführen. Ich glaube, man muss wirklich individuell auf das Kind auch schauen und sagen, passt das zu dem Kind? Auch die Frage wieder, was sind die eigenen Werte eigentlich, die man vielleicht hat? Und dann wirklich dieses Feingefühl und dieses Ringen darum, was das Beste ist, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig, auch wenn es Zeit kostet.
Ja, und es kostet nicht nur Zeit, sondern es kostet vor allem auch Mut, weil es kann ja sein, dass man zu dem Schluss kommt, dass man nicht der Norm entspricht und dass das eigene Kind auch nicht der Norm entspricht. Und die Norm besagt, ein Kind ist spätestens mit 3 Jahren bereit für den Kindergarten. Und wenn wir jetzt unser Kind individuell angucken und zu dem Schluss kommen, er ist halt leider doch noch nicht so weit. Vielleicht wäre er mit 4 so weit gewesen und vielleicht gibt es auch gute Gründe dafür, dass er mit 3 noch nicht so weit war, aber Fakt ist nun mal, er war nicht so weit. Und dann kann man sich, glaube ich, sehr schnell in so einer Spirale fühlen, dass man versagt hätte als Eltern oder dass, keine Ahnung wieso, das Kind halt einfach nicht so clever ist wie die anderen. Da kommt ganz schnell dieses Vergleichen auf, weil es ja nun mal gang und gäbe ist, dass Kinder spätestens mit 3 im Kindergarten sind.
Ja, und ich glaube, da spielen auch ganz viele Ängste. Also deswegen passt Mut wahrscheinlich tatsächlich sehr, sehr gut. Ich glaube, da spielen viele Ängste mit rein, dass man auf der einen Seite Angst haben könnte, wenn man es nicht reingibt, wie gesagt, dass es halt irgendwie sozial inkompetent wird. Und auf der anderen Seite, dass es vielleicht irgendwie verdorben werden könnte durch den Kindergarten oder was weiß ich. Ich glaube nicht, dass Angst ein guter Ratgeber ist für eine gute Entscheidung an der Stelle.
Sondern was ist ein guter Ratgeber?
Du hast gesagt, den inneren Instinkt. Wahrscheinlich müsste man das nochmal in einer separaten Folge deutlich ausführlicher mal erörtern, was das eigentlich ist und woher das kommt. Aber das ist mit Sicherheit ein deutlich besserer Ratgeber, der deutlich tiefer sein sollte als von Angst geleitet. Für mich war ein guter Ratgeber neben dem inneren Instinkt von dir die ganz simple Frage nach dem Worst Case. Was ist das Schlimmste, was passieren könnte, wenn man ihn drin lässt oder wenn man ihn rausnimmt? Und da war für uns in dem Moment, glaube ich, super klar, dass wir ihn rausnehmen müssen. Also, dass das definitiv die richtige Entscheidung ist, wenn wir basierend auf der Worst Case-Frage uns das beantworten.
Ja, genau. Hatten wir ja schon ein bisschen ausgeführt, ne? Mit Vertrauen und so weiter.
Genau, ich glaube, vielleicht wäre es an der Stelle nochmal schön, wenn wir darauf eingehen, zu sagen, hey, ein Kind rausnehmen, klar hat das auch gewisse Nachteile, aber es hat eben auch einige Vorteile, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht sieht. Was wäre für dich so ein Vorteil?
Ja, auch da ist das natürlich wieder je nach Familie und Personenkonstellation individuell. Für uns sind Vorteile zum Beispiel, dass wir keinen Druck haben, morgens früh aufzustehen. Das ist für uns eine riesige Stressreduktion, weil unser Sohn nun mal eher länger schläft morgens und vor allem sehr lange braucht, bis er dann mal irgendwie in den Tag startet, sprich sich anzieht, frühstückt und so weiter.
Sehr lange.
Sehr lange. Und in der Kindergartenzeit war das echt jeden Morgen, also ich musste ihn erstens wecken, zweitens ständig quasi mit der Peitsche da stehen, dass das dann auch voranging.
Sie hatte wirklich eine Peitsche. Nein.
Ja, und nicht nur ihn, sondern ja auch die kleine Schwester fertig machen. Und
sorry.
Und wir waren immer, also es gab mich und noch eine andere Mutter und einer von uns war immer die Letzte, die ihr Kind in den Kindergarten gebracht hat. Und um 9 schließt die Tür und da sollte man als Mutter wieder raus sein. Und es war einfach jedes Mal ein Riesenstress. Das entfällt jetzt. Wir haben morgens, kann er so lange schlafen, wie er möchte. Das ist mal kürzer, mal länger, aber egal. Er kann nach seinem Biorhythmus aufwachen. Er kann morgens auch erstmal noch ein bisschen im Schlafanzug rumlümmeln. Wir können in Ruhe frühstücken, wir können ein bisschen kuscheln und dann einfach machen, was gerade dran ist. Und auch da kommt mal Langeweile auf zu Hause, was ich gut finde, weil ich glaube, dass Kinder dann auch lernen, sich selbst zu beschäftigen und es ihre Selbstständigkeit fördert. Er muss sich überlegen, auch zu Hause mal, wie er sich selbst beschäftigt und was er machen möchte. Aber wir haben einfach mehr Spielraum, ja, unseren Tag so zu füllen, wie wir gerade Lust haben. Und ich finde gut, dass er den Druck, sich anzupassen, im Kindergarten erstmal los ist. Ich glaube, das ist besonders für die Kinder wichtig, die eben irgendwie in irgendeiner Weise anders sind. Bei ihm ist das halt, dass er sensibel ist und gerne auch mal alleine spielt und es etwas ruhiger hat, dass dieses Vergleichen halt wegfällt und dieses sich ständig mit anderen messen wegfällt. Und ja, ich weiß, dass er sich irgendwann wird anpassen müssen und sich eingliedern wird müssen, aber ich glaube, das kommt einfach noch früh genug. Du hattest vorhin angesprochen, dass eine Angst sein könnte, dass das Kind sozial inkompetent wird. Wie siehst du das bei unserem Kind?
Ich glaube, ich habe ihn immer als wahnsinnig sozial erlebt. Sozial kompetent ist vielleicht nochmal eine andere Facette oder Nuance. Also,
wir arbeiten dran.
Ja, ja. Also, nee, wirklich. Das ist ja genau was, was ich an ihm schon immer bewundert habe irgendwo. Also, er kriegt es irgendwie immer noch nicht gebacken, sich da einfach mal vernünftig morgens anzuziehen und abends wieder in den Schlafanzug umzuziehen und so. Und das nervt. Aber sozial echt top.
Mhm.
Und dann zu sehen, wie er aus dem Kindergarten heimkommt und irgendwie nur noch rumbrüllt und irgendwie überhaupt nichts mehr funktioniert, das war nicht cool.
Ja, das passt auch gar nicht zu ihm eigentlich. Also wie du schon sagst, er ist super sozial. Und für mich ist es kein Argument zu sagen, ich muss mein Kind in den Kindergarten schicken, damit es sozial kompetent wird. Denn wir haben viele Freunde, wir haben viele Kontakte, die haben auch größtenteils selber Kinder. Mit denen können wir uns treffen. Also er hat ausreichend Kontakt zu Gleichaltrigen. Und dafür brauchen wir den Kindergarten nicht. Also das ist für mich kein Argument.
Nö, für mich auch nicht.
Dann ein weiterer Vorteil ist, wie ich finde, dass ich zu Hause die Möglichkeit habe, ihn überall in meinen Alltag mitzunehmen. Das ist auch sehr anstrengend, muss man sagen, und kostet sehr viel Geduld. Aber ich habe die Möglichkeit, ihm einfach die alltäglichen Dinge beizubringen, die ich nicht hätte, wenn er viele Stunden im Kindergarten wäre. Zum Beispiel, wie man eine Waschmaschine anmacht, wie man Wäsche faltet, wie wir unser Geschirr wegräumen, was beim Einkaufen wichtig ist und all diese ganz alltäglichen, aber lebenswichtigen Dinge. Und hoffe, dass, wenn er dann lernt, auch diese Dinge selbst zu bewerkstelligen, dass das sein Selbstvertrauen stärkt und dass er einfach erfahren darf, dass er da auch ganz vieles schon alleine hinbekommt. Und der Nebeneffekt ist aber auch, dass ich einfach seinem Bedürfnis nach mütterlicher Nähe nochmal intensiver begegnen kann. Das ist natürlich, wenn er im Kindergarten war er ja, das haben wir auch noch gar nicht erwähnt, nur 3 Stunden am Vormittag, also die möglichst geringe Anzahl. Und trotzdem war es so, wie es war. Und ich hatte halt einfach den Eindruck, dass er nochmal sehr intensiv nach dieser mütterlichen Nähe verlangt. Und jetzt hat er die Möglichkeit, dieses Bedürfnis nochmal zu stillen. Spätestens, wenn er in die Schule geht, haben wir halt diese Freiheiten nicht mehr.
Ja, seitdem er die Wäsche faltet, sieht es bei mir auch mega krumpelig aus bei meiner Wäsche. Nein.
Ja, ist tatsächlich so. Also er faltet zumindest mal die Geschirrtücher und da musste ich mich auch von meinem Standard verabschieden, dass die alle gleich aussehen. Ist nicht mehr so, aber er macht's und sie liegen in der Schublade. Ich wollte noch eine Sache sagen zu dieses, er verbringt viel Zeit mit mir. Ich habe neulich das Buch gelesen von einem Mann, der eine krasse Vergangenheit als Krimineller hat und 14 Jahre im Gefängnis saß, weil er 2 Menschen getötet hat. Und diese Biografie hat mich extrem beeindruckt. Und der Mann hat halt eine sehr, sehr schwere Kindheit gehabt und sehr viel Ablehnung erlebt und sagte dann, dass er gelernt hat, also er hat später sein ganzes Leben umgekrempelt und er hat halt dann auch gelernt, auch durch Gespräche mit Psychologen und so weiter, dass die ersten Jahre den Lebensweg eines Menschen bestimmen. Also irgendwie wusste ich das ja auch schon, hatte das auch schon mal gelesen, aber es hat mich einfach nochmal ganz neu getroffen zu sagen, ich habe jetzt dieses kleine Zeitfenster. Wie gesagt, spätestens wenn die Kinder in die Schule gehen, ist das nicht mehr so einfach, zeitlich umzusetzen. Ich habe jetzt dieses kleine Zeitfenster, die Kinder zu prägen, und ihnen so viel Wertschätzung und Respekt entgegenzubringen wie eben möglich. Und das wird Auswirkungen, hoffentlich dann positive Auswirkungen auf ihr ganzes Leben haben und damit eben auch auf die Menschen, denen sie begegnen, auf die Art und Weise, wie sie sich selber sehen, auf ihre Wahl, was sie in ihrem Leben machen möchten, ja, wie sie sich einbringen, auch in dieser Gesellschaft. Und das finde ich ein sehr starkes Argument.
Jo, ich unterstreiche das einfach mal ganz dick. Also erstens, mein gesunder Menschenverstand sagt mir irgendwie auch, dass die ersten 3 Lebensjahre potenziell nicht unwichtig sind. Zweitens, ich habe dir tatsächlich auch mal einen Artikel dazu weitergeleitet. Vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder so, war dann auch irgendwie eine Psychologin, die genau das Gleiche auch gesagt hat. Also nicht nur der nette Herr aus dem Knast, Wilhelm Bunz, der jetzt auch nicht mehr aus dem Knast ist, ja, Wilhelm Bunz. Einfach mal googeln, falls ihr den nicht kennt. Super beeindruckend. Und drittens, das ist ja genau das, warum ich auch ein Verfechter davon bin, dass es einem Kind gut tut, wenn ein Elternteil die ersten 3 Lebensjahre mindestens mal zu Hause ist und sich Vollzeit um das Kind kümmern kann.
Oder beide abwechselnd.
Ein Elternteil. Das heißt, abwechselnd heißt ja immer ein Elternteil.
Naja gut, kann man so und so verstehen.
Ja, okay. Also, ne, ob jetzt, ich meine, wir haben uns ja zum Beispiel, heute haben wir uns ja auch aufgeteilt. Das heißt, Vormittag hast du gemacht, Nachmittag ich.
Ja.
Und das ist cool, diese Möglichkeiten zu haben, auf jeden Fall. Aber es ist für uns wertvoll und wichtig, tatsächlich, dass ein Elternteil wirklich für die Kinder verfügbar ist, da ist, sich um die Kinder kümmert, sie auch fördert, sie auch fordert. Denn wenn da die Weichen gelegt werden für den Rest des Lebens, dann ist das der absolute Multiplikator. Und dann ist sozusagen den Job, den man macht, mit dem man vielleicht ganz viele Menschen erreicht oder ganz viele Produkte Menschen anbietet oder Dienstleistungen für Menschen anbietet, um damit irgendwie Geld zu verdienen und so. Damit erreicht man natürlich auch Menschen. Und man meint manchmal vielleicht irgendwie, das sei sogar wichtiger oder so. Es schleicht sich manchmal so ein. Aber tatsächlich diese eine Person, die quantitativ erstmal weniger erscheint, dann aber qualitativ so stark zu prägen, dass sie im Laufe ihres Lebens allen Menschen, denen sie begegnen wird, mit all dem begegnet, was man ihnen mitgegeben hat. Das erscheint mir schon sehr, sehr wertvoll.
Ja, und ich möchte noch dazu sagen, dass ich nicht glaube, also nicht so vermessen bin zu glauben, ich wäre die perfekte Person und würde das alles viel besser machen als Leute im Kindergarten. Aber ich glaube, es hat einen besonderen Wert, wenn die Mutter oder der Vater sich so viel Zeit nehmen und dann eben auch den Kindern vorleben, wie man mit Fehlern umgeht. Und das versuche ich zu machen und muss ja gleichzeitig auch sagen, also ich hoffe, die Kinder lernen einiges bei mir, aber ich lerne auch ganz viel von den Kindern. Wir reiben uns.
Also da haben wir ja eigentlich schon 2 neue Themen, die wir definitiv jetzt nicht vertiefen sollten. Umgang mit Fehlern und was können wir von unseren Kindern lernen? Auch spannend, oder? Also wenn ihr das spannend findet, ihr wisst Bescheid. Okay, es gibt natürlich auch nicht nur Vorteile bei dem Ganzen, das ist ja irgendwie schon auch klar, sondern manches ist mit Sicherheit auch herausfordernd. Was fällt dir dazu ein?
Ja, also ganz konkret hat sich für mich erstmal im Alltag nicht so viel verändert, weil, wie gesagt, der Sohn war vorher auch nur wenige Stunden im Kindergarten. Aber ich glaube, was jetzt so ein bisschen herausfordernder ist als vorher, ist zum Beispiel eigene Termine wahrzunehmen. Sei es ein Arzttermin oder so, da wäre ich jetzt sonst halt mit der Tochter hingegangen, was dann meistens doch noch etwas einfacher zu handeln war, als jetzt mit 2 Kindern irgendwo unterwegs zu sein. Ich muss mir schon auch überlegen, wie wir die Zeit sinnvoll nutzen können und wie ich auch die Kinder genügend auspower, sage ich jetzt mal. Also momentan zum Beispiel möchte der Sohn ganz viel Rad fahren, das heißt, wir sind ständig auf Achse irgendwie mit den Fahrrädern und gucken, wo es hier gute Fahrradrouten gibt. Ich bin halt viel in Bewegung, das kann anstrengend sein, aber ich bin vorher eigentlich auch immer viel in Bewegung gewesen. Ja, eine Herausforderung ist so ein bisschen vielleicht auch, was die anderen sagen werden oder dass wir uns auch immer wieder erklären müssen, oder?
Ja, du, also an der Stelle bin ich tatsächlich selbstbewusst genug und ich glaube, die anderen werden nicht so viel Freude mit mir
haben. Ja, das kann ich verstehen.
Ja, ich meine, ne, wir haben uns das gründlich überlegt und ich denke mir so, hey, für uns einen Sohn haben wir definitiv uns das nicht leicht gemacht und ich glaube einige gute Argumente gesammelt, nicht um uns das selbst zu rechtfertigen, sondern die allesamt nur unterstrichen haben die ganze Zeit das, was wir halt vor Corona nicht so klar gesehen haben.
Ja, also ich glaube, wir können das schon ganz gut auch argumentieren vor anderen, aber ich merke schon, dass, also ich kenne hier in der Region niemanden, der sonst sein Kind nicht in den Kindergarten schickt, also in dem Alter.
Also wenn jetzt irgendwie jemand zuhört und sagt, du, also mit euch möchte ich jetzt doch nochmal reden, ja, könnt ihr gerne machen. Jetzt werden wir ihn trotzdem nicht die nächste Woche wieder anmelden.
Das ist jetzt erstmal vorbei, ja.
Aber ich will nur sagen, ich finde es ehrlicherweise traurig, dass man sich da so stark dann irgendwie meint, rechtfertigen zu müssen. Wir haben ja keine Kindergartenpflicht. Und das bedeutet, wir haben die Wahlfreiheit. Und ich glaube eher, dass ein paar zu wenige von uns von dieser Freiheit Gebrauch machen.
Ja, das denke ich auch. Also was für mich vielleicht so die größte Herausforderung ist, und das war auch der Punkt, über den ich am längsten nachgedacht habe in dem ganzen Prozess, als ich schon eigentlich wusste, dass wir ihn rausnehmen sollten, aber wo ich noch so ein bisschen dran gehangen habe, war die Tatsache, dass ich auf jeden Fall länger zu Hause bleiben werde, vorerst, und meine ganze Zeit und Energie weiterhin in die Kinderbetreuung gehen wird. Also wir haben ja gesagt, wir nehmen ihn jetzt vorerst mal für das kommende Kindergartenjahr raus und überlegen dann in aller Ruhe, ob wir ihn für das Vorschuljahr nochmal anmelden, ob wir glauben, dass ihm das gut tut.
Damit hättet ihr nicht gerechnet. Was?
Ja, muss ich jetzt quasi einschieben. Also vielleicht ist es nur ein Jahr und im kommenden Jahr kämen dann beide Kinder wieder in den Kindergarten. Aber vielleicht sind es auch noch 4 Jahre, wenn wir uns entscheiden sollten, dass er nicht in die Vorschule geht und dass die Tochter ebenfalls bis zur Schule zu Hause bleibt.
Also ich würde gerne nochmal einhaken, ja, weil mir das wirklich wichtig ist. Ich persönlich, wenn ich mir unsere Tochter anschaue, die jetzt bald 2 wird, hab den Eindruck, die könnte richtig viel Spaß am Kindergarten haben und dann finde ich das cool, wenn sie auch die Chance bekommt und bin dankbar für die Gelegenheit und Möglichkeit, wenn sie das wahrnehmen kann.
Ja, aber das haben wir halt bei unserem Sohn auch gedacht, dass er Spaß haben würde. Deswegen meine ich musste für mich im Kopf diese Möglichkeit auch offen lassen zu sagen, die bleiben beide bis zur Schule zu Hause. Und wenn ich damit nicht hätte leben können, dann hätte das irgendwie beides nicht so zusammengepasst.
Ja, also ich glaube, wir sind auf jeden Fall sensibilisierter, genauer hinzuschauen diesmal. Wo ich zum Beispiel wahrscheinlich zu schnell eine feste Meinung hatte, die eingeloggt habe und nicht mehr hinterfragt habe.
Ja, also habe ich mir das sehr gut überlegt, ob ich diese Bereitschaft habe und kam dann irgendwann zu dem Schluss, dass ich das machen möchte. Und denke, ja, das bedeutet Verzicht, zum Beispiel auch auf weiteres Einkommen, auf Rentenbeiträge, auf viel Freiheit, Eigenständigkeit und auch berufliche Weiterentwicklung oder einfach mal einen Ausgleich zur Kindererziehung, indem man andere Tätigkeiten wahrnimmt. Aber ich glaube, man verzichtet immer auf irgendetwas. Also man entscheidet sich für Dinge und entscheidet sich damit eben auch gleichzeitig gegen andere Dinge. Also kann ich mich entweder entscheiden, auf dieses Einkommen zu verzichten und auf gewisse Freiheiten, oder ich kann mich entscheiden, auf mehr Zeit mit meinen Kindern zu verzichten. Ja, und dann dachte ich, dass ich auf das Letztere eher ungerne verzichten möchte, weil es eben nur dieses kleine Zeitfenster gibt, in dem ich sie in diesem Ausmaß prägen kann. Und ja, das ist ein Privileg und so sehe ich das auch. Einfach dieses Privileg, nicht arbeiten gehen zu müssen. Aber es ist eben nicht nur ein Privileg, sondern wie wir vorhin schon gesagt haben, es ist auch die Entscheidung für etwas und gegen etwas anderes.
Wow, sehr schön gesagt. Ich würde es gerne nochmal unterstreichen wollen, ja, weil das, glaube ich, wirklich, wirklich wichtig ist. Also du sagst, wir müssen uns immer entscheiden und jede Entscheidung bedeutet Verzicht auf etwas. Entweder verzichte ich auf eben das, also Einkommen, Freiheit etc. oder ich verzichte auf die Zeit mit meinen Kindern, in denen ich sie prägen kann und wir gemeinsam Erfahrungen sammeln können, korrekt?
Ja.
Ich glaube, das ist ein schöner Schlüsselgedanke, der für mich einfach nochmal unterstreicht, mal abgesehen vom Worst-Case-Szenario, was eher so, glaube ich, ein rationales Ding ist, sich so einer Entscheidung zu nähern, der aber wirklich auch die Tragweite und Dimension unterstreicht. Deswegen wollte ich es nochmal betonen, weil ich es wirklich, wirklich wichtig finde.
Mhm.
Dann würde ich sagen, mit diesem Höhepunkt kommen wir jetzt langsam zum Ende wahrscheinlich.
Ja, Ich habe, glaube ich, alles gesagt, was ich sagen wollte.
Du hast alles gesagt, was du sagen wolltest. Wunderbar. Ich habe dem auch, ich habe dem nichts hinzuzufügen. Ich bin mega gespannt, was ihr, liebe Zuhörer, dazu sagen werdet, was ihr dazu denkt. Ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere Punkt vielleicht euch ins Nachdenken bringt, dass ihr vielleicht manches überhaupt nicht nachvollziehen könnt oder ganz anders seht. Dann freue ich mich auch, das zu hören. Ne, wie du schon gesagt hast, perfekt sind wir halt nicht. Aber wir bemühen uns natürlich nach bestem Wissen und Gewissen einfach eine gute Entscheidung für unsere Kinder zu treffen.
Mhm.
Also ich denke, die Verantwortung haben wir als Eltern. Und von dem her glaube ich, ist es gut, wenn wir alle Eltern uns das nicht leicht machen, aber vielleicht auch nicht unnötig schwer machen. Das heißt, ich glaube, es ist cool, wenn wir alle eine Entscheidung treffen können, bei der wir voll dahinter stehen, die wir wirklich einmal gründlich durchdacht haben. Das haben wir jedenfalls getan und hoffen, dass einige gute Denkanstöße dabei sind für euch. Freuen uns über Rückmeldungen. Wie gesagt, Telegram, das reinste Vergnügen mit H, reinste, oder drv.rocks, die Webseite, da könnt ihr uns auch kontaktieren. Freuen wir uns, von euch zu hören.
Bis bald.
Bis bald. Ciao.
Tschüss.